ARD Sounds.
MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft beginnt heute Abend das WM-Turnier. Auftaktgegner ist das Team von der Karibikinsel Curaçao, das als krasser Außenseiter gilt. Die Fußballreporter arbeiten schon an den Sprachbildern für diese Partie. Wie überhaupt ja die Kommunikation von Reportern, Spielern, Trainern, Fans, mitunter sehr speziell ist im Fußball. Einen Eindruck holen wir uns mal von Oliver Schmidt. Er hat für das ZDF das WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika kommentiert.
Und wir sehen schon die defensive Anordnung der Südafrikaner. Fünferreihe, davor Dreier Mittelfeld, die beiden Stürmer nicht wirklich pressen, sondern auch eher abwartend. Mexiko mit dem Dreieraufbau. Gallardo links, der Außenverteidiger, schiebt direkt hoch. Und jetzt geht's ins hohe Angriffspressing. Also die Ausstellung der Südafrikaner, brutal defensiv. Kategorie Busparkplatz.
Fußballreporter Oliver Schmidt und die Kategorie Busparkplatz im hohen Angriffspressing. Es sind solche Bilder, die Sprachwissenschaftler auf den Plan rufen. Und deshalb reden wir darüber mit Simon Meyer-Vieracker. Er ist Professor für angewandte Linguistik an der Technischen Universität Dresden und beschäftigt sich speziell mit dem Fußball. Daraus ist zum Beispiel das Buch Reingegrätscht, eine kleine Linguistik des Fußballs entstanden. Ich grüße Sie.
Hallo.
Gibt es so etwas wie eine Fußballsprache?
Es gibt, glaube ich, nicht die eine Fußballsprache, aber wir müssten auch zunächst mal unterscheiden zwischen der Fachsprache des Fußballs, wie wir sie zum Beispiel in Trainingslehren finden würden oder auch in Regelwerken, und dann dem, was wir vielleicht eher mal als Jargon bezeichnen können, also das, was Reporter benutzen, das, was die Fans benutzen, wo dann zum Beispiel so Wörter wie Pille oder in den Kastenzimmern oder ähnliches vorkommt, ja, was nicht unbedingt fachsprachlich ist, aber trotzdem typisch für den Fußball.
Ja, Pille meint zum Beispiel den Ball, also ein Synonym dafür. Was gerne verwendet wird. Wenn wir mal bei den Regeln zum Beispiel bleiben, also was fällt Ihnen da ein? Also Abseits wird da irgendwo ja beschrieben sicherlich oder Eckstoß oder Eckball, das ist so die technisierte Sprache.
Genau, die ganz klaren Festlegungen, wie die einzelnen Spielzüge und zum Beispiel auch die Zonen auf dem Spielfeld zu bezeichnen sind, dass es eben Strafraum heißt und dass wir von Abseits sprechen. Aber auch bei dem Jargon ist es so, dass da nicht jeder mitkommt. Also Sie haben ja gerade Pille übersetzt oder wir sprechen auch von Staubsaugern, von Pferdelungen und so weiter. Fußballfans wissen genau, was damit gemeint ist, aber eben auch nur die. Und das soll auch ein bisschen so sein.
Hat man denn in der Fußballwelt, sagen wir mal, vor 40, 50 Jahren anders gesprochen als heute?
Natürlich gibt es Sprachwandel auch im Fußball. Das hängt damit zusammen, dass zum Beispiel die Taktik sich ändert und dass dann so Begriffe wie Pressing oder Gegenpressing aufkommen, einfach weil man neue Strategien auf neue Weise bezeichnen muss. Trotzdem muss man sagen, ist die Fußballsprache als Ganze, gerade auch in den Sprachbildern, die sie verwendet, erstaunlich stabil. Also ich kann allen nur empfehlen, sich mal die paar Schnipsel von dem Wunder von Bern, von dieser Reportage von Zimmermann, sich nochmal anzuhören. Dann wird man hören, dass da so viele Dinge wie er schaltet den Turbo ein und Tone Turek, du bist ein Fußballgott, und diese ganzen Dinge, die begleiten uns seit vielen, vielen Jahrzehnten und werden das auch weiterhin wahrscheinlich tun.
Das Wunder von Bern, als Deutschland die Ungarn besiegte, da hören wir nochmal rein.
Schuss! Von Turek! Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott!
Radioreporter Herbert Zimmermann. Welche Einflüsse aber prägen denn in besonderem Maße die Fußballsprache?
Also seit jeher prägt vor allem eine Metaphorik aus dem Bereich des Militärischen, des Kriegerischen natürlich die Fußballsprache. Wir sprechen allein da, dass wir von Abwehr, von Sturm, vom Schießen, von Flanken, von Kreuzfeuer und so weiter sprechen. Das sind alles Metaphern aus dem Bereich des Militärischen. Dass die sich etabliert haben, lässt sich historisch ganz gut damit erklären, dass der Fußball zur Zeit des Kaiserreichs entstanden ist, als das Militär allergrößtes gesellschaftliches Prestige genoss. Und dann waren diese Metaphern sozusagen besonders anschlussfähig und sind es auch über viele Jahrzehnte hinweg geblieben. Das sind sie auch bis heute noch auf eine Art, aber wenn wir uns mal Fußballberichte, geschriebene Fußballberichte aus den 50er Jahren noch anschauen, die sind unglaublich martialisch und brutal. Also da wird mit dem Trommelfeuer wird die gegnerische Abwehr zusammengeschossen und da werden ständig Bomben abgefeuert und so weiter. Und das hat doch deutlich nachgelassen. Ich habe das immer wieder mit Studierenden ausprobiert. in denen die älteren Texte gezeigt, die fremdeln doch sehr mit diesem sehr martialischen.
Das ist das Interview der Woche hier bei MDR Aktuell. Wir reden über die Sprache des Fußballs mit dem Sprachwissenschaftler Simon Meyer-Vieracker. Er ist Professor für angewandte Linguistik an der TU Dresden und beschäftigt sich speziell mit dem Fußball. Sehen Sie, dass die Fußballsprache auch in den Alltag hineinschwappt? Also dass vieles von dem, was dort auf dem Platz geschrieben, gesagt und gesprochen wird, auch in unser Alltagsgebrauch Einzug gehalten hat?
Oh ja, also der Fußball ist sozusagen immer Bildempfänger, dass also der Fußball in Termini von zum Beispiel Militär oder auch Theater oder Kulinarik beschrieben wird. Aber genauso funktioniert die Projektionsrichtung, wie wir sagen könnten, auch in die andere Richtung, dass also der Fußball der Metaphernspender ist, um über ganz andere Dinge zu sprechen. Wir können das in der Politik beobachten, wo immer wieder davon die Rede ist, dass der Ball in der Hälfte des Gegners liegt oder dass man jetzt den Ball nur noch über die Linie drücken muss. Wir sprechen davon, dass man jemandem die rote Karte zeigt und Ähnliches. Mhm. Das sind alles Metaphern aus dem Bereich des Fußballs, die in die Alltagssprache übergegangen sind, um über alltägliche Dinge zu sprechen.
Und spätestens dann wird Fußballsprache auch für alle verständlich. Dann kommt jeder mit.
Ja, man kann ja davon sprechen, dass man sich ins Abseits manövriert hat, auch ohne die Abseitsregel in allen Details erklären zu können.
Wollen Sie mal die Abseitsregel erklären?
Bitte nicht.
Gleichwohl, vieles wirkt ja in der Fußballersprache abgenutzt. Also wenn das Team zum Beispiel Moral zeigt, ja, das wird auch als Floskel genommen. Das taucht aber immer wieder in Fußballreportagen, in Interviews mit Spielern, mit Trainern auf. Warum eigentlich?
Also man will ja auch nicht zu viel verraten als Trainer von dem, was man vorhat. Ja, das wird ja auch beobachtet von den gegnerischen Mannschaften. Und deswegen, glaube ich, ist es gar nicht schlau, da allzu viel rauszuplaudern. Und wenn man wirklich mal präzise ins Detail gehen würde, also es gab immer mal wieder Trainer, die davon abgewichen sind, die sehr taktisch geworden sind in ihren Pressekonferenzen, auch in ihren Interviews. Thomas Tuchel zum Beispiel, das ist denen dann auch um die Ohren geflogen, weil man sie dann für abgehoben und für zu nerdig kritisiert hat. Und deswegen ist sozusagen der eigentliche Brückenschlag ist ja zu leisten zwischen dem Unterhaltungsbedürfnis des Publikums und dem fachlichen Informationsbedürfnis der Aktiven. Und da muss irgendwie, glaube ich, eine gute Balance gefunden werden. Und deswegen ist es ja nur erwartbar, dass sich manche Dinge wiederholen.
Ändert sich das aber ein bisschen durch den Einfluss von Frauen? Also Fußball der Frauen ist in den vergangenen Jahren immer stärker, immer präsenter geworden. Oder macht sich das in der Sprache überhaupt nicht bemerkbar?
Also nach meiner Wahrnehmung nach, ohne dass ich jetzt wirklich solide empirische Studien zu an der Hand hätte, unterscheidet sich die Sprache des Männer- und des Frauenfußballs erstaunlich wenig. Ich würde einfach sagen, dass der Frauenfußball genauso professionell agiert wie der Männerfußball und das auch immer mehr tut, weil auch immer mehr finanzielle Mittel im Spiel sind und so weiter. Und das eine Art und Weise, diese Professionalität auszuleben, ist eben auch einfach, sich der üblichen kommunikativen Mittel zu bedienen, wie es der Männerfußball auch tut. Und deshalb kommt es da zu sehr viel Konvergenz. Und das betrifft übrigens auch die Live-Kommentare zu Frauenfußball und Männerfußball. Es gab mal irgendwann das Gerücht, dass beim Frauenfußball viel intensiver die Regeln noch erklärt würden, weil man davon ausgeht, das übliche Frauenfußballpublikum weiß gar nicht, was Abseits ist und so weiter und weiß nicht, was eine Schwalbe ist. Und deswegen müsste das immer erklärt werden. Das ist aber Quatsch. Das hat sich so nie wirklich bestätigen lassen.
Gleichwohl gibt es ja so Sprachbilder, die sind sehr einprägsam und sehr auf Männer fokussieren. Also ein Oliver Kahn zum Beispiel, Nationaltorhüter, davon sprach, dass man Eier bräuchte, also um auszudrücken, dass man hier mal zur Sache gehen müsse, um hier was ausrichten zu können. Haben Sie das Gefühl, dass solche Sprachbilder aber jetzt, wo die Frauen auch sehr viel mehr im Fußballplatz einnehmen und bekommen, dass man sich da vielleicht als Mann auch eher noch mal drüber Gedanken macht, ob das noch angemessen wäre?
Also ich hoffe es, dass die höchst problematische Redeweise zum Beispiel von Männerfußball nicht im Sinne von Fußball, der von Männern gespielt wird, sondern Männerfußball als besonders kraftbetonter, besonders körperbetonter Fußball, dass diese Redeweise zurückgedrängt wird, das würde ich mir wünschen. Und das wäre wirklich ein positiver Effekt, weil das doch in der Tendenz ganz klar diskriminierend und sexistisch ist. Und deswegen wäre das wirklich eine schöne Konsequenz. Und tatsächlich kann man das beobachten, dass sich zumindest die Fußballberichterstattung sich dieser sprachlichen Mittel nicht so ohne weiteres mehr bedient. Seitens der Aktiven sieht es ein bisschen anders aus, in der Kabine wahrscheinlich sowieso und im Training, aber auch wenn sie dann Interviews geben oder auch die Experten noch. Vor kurzem hat auch Thomas Hitzlsperger noch von der Mannschaft gefordert, von der Nationalmannschaft, dass sie doch bitte schön mehr Eier zeigen müsste. Seitens der Aktiven mag das zu beobachten sein, aber auch hier würde ich vermuten, dass es nach und nach zurückgeht, weil das ein Bewusstsein schafft. Übrigens haben die Frauen das mal wunderschön gekontert mit einer Werbekampagne, wo sie gesagt haben, wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze. Und das fand ich sehr schön.
Das sagt der Sprachwissenschaftler Simon Meyer-Fieracker, Professor für angewandte Linguistik an der Technischen Universität Dresden, hat über die Fußballersprache ein Buch geschrieben. Reingegrätscht heißt es, eine kleine Linguistik des Fußballs. Vielen Dank für diese Einblicke.
Ich danke Ihnen.